Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Outdoors Podcast mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Outdoors Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Outdoor-Themen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Dieser Podcast wird unterstützt von der Groschke-Gruppe.
Herzlich willkommen zurück im Autohaus Podcast und heute mit einem ganz wunderbaren Gast, und zwar dem Herrn Prost von Liquimoli. Hallo Herr Prost.
Mahlzeit, Herr Klötzing.
Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wunderbar.
Schön, wenn ich Ihnen eine Freude machen konnte.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur mir. Ich denke, das werden ja nachher auch wirklich einige Menschen da draußen hören. Und die werden auch gebannt zuhören, was ich Ihnen da entlocken kann. Frage so ganz am Anfang, so ganz pauschal, so: Wer ist denn genau der Mann an der Spitze von Liquimoli? Beziehungsweise, wo kommt er denn her? Was für ein Werdegang steckt denn da bei dem Herrn Prost noch drin?
Also bis gestern war einer der Mann an der Spitze, aber in diesen Zeiten ändern sich die Sachen ja sehr, sehr schnell. Nö, ernsthaft, ich denke schon, dass ich der Mann an der Spitze bin, kann mich aber auf ein ganz fantastisches Team verlassen. Wir sind mittlerweile 1000 Leute und erst dann kann ein Mann an der Spitze sich voll entfalten. Er kann Leistung erzeugen im Team, mit der Mannschaft. Einer allein kann er glücklich sein. Und einer allein kann auch nicht erfolgreich sein. Also diese ganzen Märchen von den genialen Unternehmern, die da irgendwas bewegen, die sind einfach nicht wahr. Na, du brauchst die Mannschaft, du brauchst die Leute. Und je mehr von der Sorte unternehmerisch denkend, unternehmerisch handelnd in einem Unternehmen arbeiten, der Entrepreneur, so besser geht's dieser Firma. Ne? Mhm. Also 1000 Leute sind ja an der Spitze, an vorderster Front, kämpfen jeden Tag und dann geht da was.
Wie sind Sie denn zu Liquimoli gekommen? Das ist eine ganz, ganz pauschale Frage. Wie hat sich das denn ergeben und wann?
Ja, ich war 12 Jahre, 3 Tage und eine halbe Stunde bei Sonax in Neuburg an der Donau, hier als Marketing- und Vertriebschef tätig, auch nicht ganz unerfolgreich. Und dann wurde ich entlassen und dann habe ich einen neuen Job gebraucht. Ja, und dann hat man halt geguckt, wo geht man hin, was macht man. Möglichkeiten gab es damals genug, war 1990. Und auf der Automechanik habe ich dann Gespräche geführt und haben wir geguckt, was machen wir. Machen wir uns selbstständig, war eine Option. Oder gehen wir wieder in irgendeinen guten deutschen Laden. Wir, das war der Günther Hiermeier, der zweite Geschäftsführer bei uns im Haus und ich. Und das Ganze ist mir dann doch ein bisschen auf den Magen geschlagen, also als emotional. Alles Buschlein. Und bei Liquimoli gab es dann einen guten Kamillentee von einer sehr netten jungen Dame. Und dann hat mir hier mal gesagt, Günther, da bleiben wir, da fangen wir jetzt zum Arbeiten an. Das haben wir dann getan am 1.10. Das ist jetzt genau 30 Jahre her. Und ja, seitdem schaffen wir für Liquimoli, dienen dieser Firma, den Leuten, haben den Laden, glaube ich, ganz gut entwickelt. Nach vorne aus so einem kleinen Provinzunternehmen, schwäbischer Couleur, sind wir halt doch ganz massiv global, weltweit nach vorne gekommen, dank der Mannschaft, dank der Leute. Und ja, wir sind Marktführer in Deutschland, im Ölgeschäft. Weltweit sind wir auch keine unbekannte Größe mehr. 2/3 unseres Geschäftes machen wir im Export, machen dann 600 Millionen Euro Umsatz. Ja, also ist eine ganz spannende Geschichte in diesen letzten 30 Jahren, die da abgeht.
Ja, aus dem Schwäbischen, wenn man so sagen möchte, in, ich meine, 150 Länder hinaus?
Wir sind in 150 Ländern aktiv. Ne? Das war eine strategische Grundsatzentscheidung, die ich damals gefällt habe. Die eine hieß diversifizieren, also in verschiedene Sortimente, in verschiedene Produkte gehen. Never lay all your eggs in one basket. Kein Klumpenrisiko erzeugen, damit immer irgendwas geht, wenn woanders nichts mehr geht. Vor diesem gleichen Hintergrund haben wir auch die zweite große strategische Entscheidung getroffen. Internationalisieren. Damit man eben nicht von einem oder von 2, 3, 4 Ländern abhängig ist. In der ganzen Welt gibt es Fahrzeuge, alle haben einen Motor, 2-Takter, 4-Takter, egal ob im Auto oder im LKW, im Mähdrescher oder im Motorrad. Überall, wo ein Motor Werk hält, braucht man Schmierstoffe. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist genau das Richtige für uns. Internationalisieren, diversifizieren und multiplizieren. Dann haben wir losgelegt. Na, und heute sind wir in 150 Ländern dieser Erde tätig, zum Teil mit eigenen Tochtergesellschaften, zum Teil mit Importeuren, Geschäftspartnern, die wir schon in der zweiten oder gar dritten Generation kennen und gerne mit ihnen zusammenarbeiten.
Wahnsinn.
Also eine gute Geschichte.
Ja.
Internationalisieren kann ich nur empfehlen. Natürlich haben wir jetzt in Zeiten von Corona diese 150 Länder nicht nur als Vorteil. Jetzt staubt es halt auch in 150 Ländern gleichermaßen. Die Probleme sind ja überall und dann multipliziert sich halt eben auch dieses Problem mit unserer Internationalisierung in 150 Ländern.
Jetzt hatten Sie vorhin schon ein, zweimal so gesagt, dass da auch ein ganz großes Team hinter hinter Ihnen steht, beziehungsweise dass Sie da ein ganz starkes Team oder ein Team sind. Sie nennen ja Ihre Mitarbeiter, nennen Sie ja Mitunternehmer. Das finde ich erstmal ganz fantastisch, das so zu formulieren. Wie haben Sie denn mit Ihren Mitunternehmern so den Beginn der Corona-Krise erlebt?
Also das haben wir etwas Ähnliches wie jetzt mit Covid-19. Wir haben in der Welt halt nicht nur eine Virusepidemie, sondern mehrere. Und bei einigen waren wir schon selber mittendrin. Und deshalb war mir klar, was da passiert. Und ich war Mitte Februar noch in Asien unterwegs. Da hat man Singapur schon abgeriegelt. Da gab es schon überall Kontrollen und Maskenpflicht und alles, was wir dann dabei lange noch nicht gemacht haben hier in Deutschland. Mhm. Erst als dieses Virus in Italien so brutal zugeschlagen hat, haben wir aufgehört, Fasching zu feiern, sind dann noch nicht mehr zum Skifahren gegangen in Deutschland, sondern haben dann das Ding immer ernst genommen. Da sind wir unheimlich viel Zeit verloren gegangen. Die haben wir genützt. Wie gesagt, aufgrund unserer Erfahrung haben wir da sofort geahnt. Nein, wir haben gewusst, was da kommt, haben reagiert, haben alle Mann in die Schützengräben geschickt und uns vor dem Virus geschützt. Das ist schon mal das Erste, dass uns da gesundheitlich nichts passiert. Und die wirtschaftlichen Folgen, die da kommen, haben wir auch gesehen und haben entsprechend reagiert. Wenn die jetzt sagen, ja, was habt ihr dann da gemacht? Ja, dann haben wir eben noch mehr Gas gegeben und noch mehr investiert, mit unseren Auslandspartnern Systeme entwickelt, damit selbst in einem Lockdown, wo die ganze Wirtschaft am Boden liegt, doch noch das eine oder andere verkauft werden kann.
Also da haben Sie schon dann wirklich aktiv in die Krise rein wirklich agiert und gesteuert, um zu schauen, dass Sie in der Krise aktiv bleiben und offensiv strategisch fahren können, richtig?
Es sind dort genau zwei Gedanken liegen dem Ganzen zugrunde. Erstens einmal überleben. Ne? Das ist die Pflichtübung jetzt in dem Spiel. Wir wollen überleben, wir wollen die Krise meistern, wir wollen auch ohne Kurzarbeit auskommen. Das ist so ein ehrgeiziges Thema von mir. Mhm. Wir wollen keine Staatsknete abgreifen, irgendwelche Zuschüsse. Da sind wir viel zu ehrgeizig und viel zu stolz, dass wir sowas tun würden. Also überleben aus eigener Kraft. Dann der zweite Ansatz, den wir verfolgen, ist dann schon die Kür. Wir wollen auch wachsen in dieser Krise, gerade in dieser Krise. Meine, wirklich aus meiner Berufserfahrung heraus sagen zu können, dass Krisen immer gute Chancen bieten. Schlechte Zeiten sind immer gute Zeiten für gute Leute. Und unter diesen Vorzeichen arbeiten wir jetzt seit Februar daran, Marktanteile zu gewinnen, neue Kunden zu gewinnen, dem Wettbewerber was abzuluxen. Das gehört natürlich zu dem Spiel dazu. Das Nullsummenspiel. Manchmal muss man halt Verdrängungsmarketing machen, wenn man selber einen Liter mehr verkaufen will als die Konkurrenz. Verkaufen. All dies tun wir. Ne? Aus meiner Sicht ist diese Krise zu bedeutend, als dass wir sie ungenutzt verstreichen lassen dürfen. Immer vor dem Hintergrund, dass wir wachsen wollen und dass wir noch sehr ehrgeizige Ziele haben bezüglich der weltweiten Distribution unserer Marke Liqui Moly.
War so eine offensive Strategie, war das sofort klar für Sie oder mussten Sie das so ein bisschen erstmal einordnen, wie groß ist denn diese Covid-19-Geschichte? Wie schnell war Ihnen das klar?
Also das war auch sofort klar, genauso klar, wie wir gesehen haben, dass wir gefährdet sind durch diese Virusepidemie und dann Pandemie. Genauso klar war uns, dass hier eine wirtschaftliche Großwetterlage über uns reinzieht, die verheerend sein wird. Dann war auch klar, was wir tun müssen. Das Ding habe ich in der Schublade drin als Blaupause aus dieser Finanzkrise, die war vor 10 oder vor 12 Jahren, 2008, 2009, glaube ich, ja. Da war er halt auch schon mittendrin. Das ist der Vorteil von Erfahrung,
dass
man vor 30 Jahren auf dem gleichen Schiff dient und schon ungefähr weiß, ne, wo der Wind herkommt, wie die Wellen gehen und wo die Untiefen sind. Mhm. Wir haben Tupfergleich, sagt man im Schwäbischen, 2008, 2009 in der Finanzkrise reagiert. Wir haben keine Kurzarbeit gemacht. Wir sind aktiv nach vorne marschiert. Wir haben unsere Werbeausgaben erhöht, wir haben Leute eingestellt, wir haben genau alles getan wie dieses Mal auch und dadurch natürlich genützt die Schwächen, die der Wettbewerb offenbart. Die meisten sind ja heute in Kurzarbeit gegangen oder schließen die Fabrik zu. Es arbeitet nur noch der Anrufbeantworter. Alle anderen hocken daheim auf dem Hofer und machen Homeoffice oder gar Kurzarbeit. Und da haben wir damals schon, was möglich ist, wenn man in die Krise hineinarbeitet, wenn man eben antizyklisch vorgeht. Das ist die klassische Lehre, die reine Lehre. Man muss es aber auch tun, ne, und nicht nur propagieren und Bücher darüber schreiben. Das tun wir das mal genau wieder, nach 12 Jahren, wie damals in der Finanzkrise. Vielleicht sogar noch intensiver, weil wir mittlerweile auch gewachsen sind. Damals waren wir 500 Leute, heute sind wir 1000, damals haben wir 200 Millionen gemacht. Heuer machen wir 600 Millionen. Also ich habe ein ganz anderes Gewicht, dem wir heute in den Ring steigen können. Absolut. Damals. Aber die Systeme, die grundlegenden Entscheidungen, das sind die gleichen. Volle Kanne Bazooka. Richtig den Konkurrenten zeigen, wo der Hammer hängt. Und die Kunden begeistern nach wie vor. Zeigen, dass man in der Krise bei ihnen ist. Zeigen, dass man ein verlässlicher Partner ist, der nicht bloß irgendwas verkaufen will, sondern auch jetzt da ist, wenn es darum geht zu überleben. Das sind die Maxime, mit denen wir arbeiten. Und wir haben ja immer noch ein kleines Plus. Wir schaffen in 2 und 3 Schichten in der Fabrik, also in der Produktion. Toi, 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 können wir immer noch aufrechterhalten. Kein Virus, kein Lockdown, kein Zusperren. Und das geht eben auch nur, wenn wir verkaufen. Verkaufen tun wir nach wie vor, wie die Weltmeister. An allen Ecken dieser Welt, an allen Fronten und haben sogar noch ein kleines Plus von 2 oder 3%. Ne? Jetzt aktuell heute.
Wenn wir mal so ein bisschen so in die Autobranche reinschauen und vielleicht ein bisschen kleiner, so ein bisschen den Mittelstand mal betrachten, im Autohandel, würden Sie da sagen, so aus Ihrer subjektiven Wahrnehmung, macht denn da der Mittelstand in der Krise einen guten Job? Und welche Erfahrungen haben Sie in den letzten Monaten mit Autohändlern gemacht? Wie nehmen Sie das wahr?
Mein Gott, Herr Glötzing, wir sind ja auch noch im Mittelstand. Also nehmen Sie mal unsere 600 Millionen Euro. Ist ja ein Nasenwasser, wenn Sie das jetzt mit Shell, SOBP oder Petronas oder Lukoil vergleichen.
Ja, ich wollte auf den...
Goldhamster dagegen.
Ja.
Es kommt da nicht auf die Größe drauf an, sondern es kommt darauf an, was man, wie schnell man es macht, wie gründlich man rangeht, wie radikal und vielleicht sogar brutal man jetzt zu Werke geht. Oder ob man sich einfach zurückzieht, in die Deckung geht und sagt, oh, wir haben eine Krise, es geht jetzt sowieso nichts, na, dann bleiben wir lieber mal alle zu Hause, kassieren Kurzarbeitergeld vom Staat, dann werden wir schon irgendwie durchkommen. Das sind 2 grundlegend verschiedene Philosophien, die da dahinter stecken. Mhm. Hat nichts mit Mittelstand oder Großkonzern zu tun, auch nicht mit Autohaus, Metzgerei, Ölfabrikant oder sonst irgendwas. Mhm. Das sind die grundlegenden Charakterzüge, die Eigenschaften von Menschen, die ein Unternehmen führen, jetzt zutage kommen. Der eine eher defensiv, der andere eben offensiv. Und wir gehören halt zur Letzteren.
Und haben Sie da, wenn Sie jetzt nochmal auf den Autohandel blicken, wie ist da so Ihre Wahrnehmung? Haben Sie da eher, sind da viele eher mit dem, ich sag mal, in der Defensive oder eher in der Offensive? Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich habe da keine Erhebung gemacht, wie viel Prozent jetzt sich zurückziehen und wie viel Prozent jetzt diese
Quote
Nutzen ziehen wollen. Aber es gibt halt einfach solche und solche in jeder Branche. Ne? Mhm. Wir bauen gerade eine neue Einbauküche oder wollen die bauen. Da kommt der Handwerksmeister und sagt, ich kann da die Küche nicht einbauen. Sag ich, hast du schon viele Aufträge? Sagt er, nein, aber ich kriege die Teile nicht her. Warum kriegst du die Teile nicht her? Ja, weil der Schubladenhersteller und der dem die Beschläge liefert in Kurzarbeit. Sehen Sie, der könnte jetzt eine Küche verkaufen und der Lieferant dieses Küchenbauers, der könnte ein paar Beschläge und ein paar Schubladen verkaufen. Aber er müsste halt seinen Laden wieder aufsperren. Viele stehen heute immer noch auf der Bremse. Die müssen gar nicht Gas geben, die müssen nur von der Bremse runtergehen und Chancen, die in dieser Krise stecken, nützen und halbwegs normal wieder arbeiten, anstatt sich jetzt hinter dem Feigenblatt Corona zu verstecken und die eigene Untätigkeit damit kaschieren. Dann kann man ganz kommod sagen, ja, kann man jetzt nichts machen, wisst ihr, wir haben Corona, das ist halt jetzt so. Nein, das ist nicht wahr, das ist einfach nicht wahr. Natürlich gibt es Branchen, einschränkend jetzt gesagt, na, die sind halt, die sind im Arsch, ne, auf beides gesagt. Die wurden zugesperrt, da gibt es dann ein Gesetz, eine Vorschrift, eine Behörde, denkst nur an Gastronomie, Hotellerie, an der Tourismus, die können machen, was wollen, da geht nichts mehr. Aber in unserer Branche, da geht immer noch was. Ne? Wir sind ja, sagen wir, unsere Produkte sind systemrelevant. Ohne Schmierstoffe, ohne Motorenöl fährt kein Müllauto, kein Rettungsfahrzeug, kein Polizeiauto.
Genau.
Da muss man was tun. Wir haben auch was getan in der Richtung und haben für 5 Millionen Euro Ware verschenkt an die Blaulichtszene Rettungsdienste, Feuerwehr, Essen auf Rädern, mobiler Pflegedienst, um diesen Organisationen, um diesen Vereinen, um diesen Menschen Entlastung zu verschaffen, der Kostenseite, na, durch kostenlose Produkte unsererseits. Damit habe ich aber auch unsere Fabrik zugleich ein bisschen auslasten können. Durch diese 5 Millionen an Warenspende konnte halt auch unsere Leute an den Fabrikbändern beschäftigen. Natürlich kostet es ja Geld, aber der Profit ist uns jetzt nicht wichtig. Jetzt geht es nicht ums Geld, jetzt geht es ums Überleben. Jetzt geht es auch darum, die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten. Und da gibt es 1000 Maßnahmen, egal ob für eine Metzgerei oder für einen Autohandel oder für eine Ölfirma. Da muss man sich halt mal hinsetzen und dann auch wieder aufstehen und die Arschbacken zusammenzwicken, die Ärmel hochkrempeln und dann irgendwas tun, einfach was machen.
In der Autobild wurde letztens ein Satz von Ihnen zitiert, Krisen bekämpfen mit mehr Arbeit, nicht mit mehr Kurzarbeit. Das ist ja
Den Satz kenne ich, den habe ich vor 12 Jahren
geprägt. Vor 12 Jahren schon, sehr gut.
Ja, als alle eben in Kurzarbeit gingen in der Finanzkrise. Und da hatte ich sogar Anzeigen damit geschaltet. Da die Headline, die Überschrift hieß, Krisen bekämpfen wir nicht durch Kurzarbeit, sondern durch Näharbeit. Mhm. Weil auch damals habe ich schon gesehen, wie diese Reflexe da ablaufen. Oh, Krise. Oh, dann machen wir lieber nichts. Na, dann gehen wir lieber alle nach Hause. Und das ist auch volkswirtschaftlich schlecht. Wenn jetzt alle aufhören zu konsumieren, dann kann niemand mehr etwas produzieren.
Richtig.
Das ist doch eine simple Logik, die ich hier vertrete. Jeder Konsument in Deutschland ist auch ein Produzent. Und wenn alle jetzt aufhören, was zu kaufen, konsumieren, dann braucht man nichts mehr produzieren. Hm. Und dann gibt es auch keine Investitionen mehr. Hm. Das hängt ja alles aneinander dran. Hm. Konsumieren, produzieren, investieren. Deshalb muss man doch jetzt noch mehr tun, um diesen Krisenauswirkungen entgegenzutreten. Ja. Weil wenn jetzt alle zurückfahren und jeder macht seinen Geldbeutel zu und keiner kauft mehr irgendwas, dann haben wir genau das, wovor wir uns fürchten, eine Rezession. Umgekehrt muss man agieren. Jetzt muss man Anreize schaffen. Jetzt müssen die Leute konsumieren, kaufen und machen und tun, damit es wieder Arbeit gibt. Das ist doch eine simple Geschichte. Ne?
So gesehen,
also,
ja.
Weil sie jetzt sagen, Autohandel, morgen kommt zu mir ein Autohändler und der wird mir wahrscheinlich so einen Mercedes verkaufen. Der lässt jetzt gar keine Ruhe mehr, da kommt du hier und jetzt Mercedes und eine G-Klasse. Also, aber der Mann ist es einfach. Der ist jetzt lieb, der ist jetzt nett, der ist jetzt aktiv, der macht mir Angebote, der sagt, komm, Mercedes G-Klasse, rot, schwarzes Dach, so wie du das haben magst, mit dicke Räufer, kaufst du jetzt. So geht's. Verkaufen, aktiv.
So geht's, aber.
Das ist halt A und O in jeder Branche, verkaufen.
Jetzt ist natürlich.
Verkaufen. Das ist auch der Grund, warum wir noch überleben zurzeit, Vollbeschäftigung haben und die Fabrik funktioniert, weil wir meine Jungs verkaufen. Ich vorne weg und alle anderen hinten nach und zwar Tag und Nacht. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ja. Weil Urlaub, kein Wochenende, kein Licht, seit Februar.
Aber
und dann geht da immer noch ein bisschen was.
Gilt das denn auch, jetzt produzieren sie ja. Der Autohandel handelt. Dienstleistungen, Produkte. Trifft das denn? Ich nehme das so ganz gespalten wahr. Also ich kenne viele Händler, auch große Gruppen, die wirklich mit Kurzarbeit agieren. Eigentlich fast alle, wenn ich gerade so ein bisschen drüber nachdenke, aber auch einige, die ziehen durch. Und gilt das so mit diesem Krisebekämpfer mit mehr Arbeit, auch im Autohandel? Ich bin mir da nicht
natürlich
ganz sicher.
Warum sollte man jetzt eine Branche von dieser Gesetzmäßigkeit ausnehmen? Könnte man das erklären? Warum jetzt gerade kann der Autohandel nichts tun? Alle anderen machen doch auch irgendwas. Allen anderen muss doch aber auch irgendwas einfallen.
Ja.
Schauen Sie, wenn der Landwirt heute eine Krise hat und es regnet zu viel oder es regnet zu wenig oder Unkraut oder der Kartoffelkäfer kommt über seinen Acker, dann muss er auch mehr arbeiten. Er muss mehr tun. Er kann sich auch nicht hinsetzen und zurücklehnen und sagen, naja, jetzt ist es halt so, da kann man gar nichts machen. Hm. Das finde ich immer so ein bisschen bescheuert, wenn sich jetzt welche hinsetzen und sagen, ja, da kann man jetzt nichts machen, jetzt haben wir Krise. Ich schätze mal so. Und dann rufst du an, ich bin mit der Anrufbeantworter dran. Dann will man irgendwas, da ist keiner da. Mhm. Ich habe es ja jetzt im Sommer gesehen, da ist man gleich direkt von der Kurzarbeit, teilweise ist man gleich in Urlaub. Wir haben Lieferanten bei uns, ne, in der Fabrik, wo ich Rohstoffe brauche, Verpackungsmaterialien, Kappen, Kanistern, weiß der Teufel alles, was alles geht. Nicht? Haben wir nicht? Ja, warum nicht? Ja, Kurzarbeit. Okay, 2 Monate später und jetzt? Ja, jetzt haben wir Urlaub. Also, das kann doch nicht, ist doch nicht normal, oder? Und am Freitag, nochmal eins in der Richtung, aus meiner täglichen Praxis erfahren. Freitagmittag, versuche mal um 12.07 Uhr nochmal irgendwo in einer Firma einen zu kriegen. Sind die weg? Wochenende. Da kann mir doch keiner sagen, dass die Krise so aufrüttelt, so die Menschen packt, dass jetzt jeder sein Bestes gibt und kämpft und rackert und macht und tut.
Ja.
Wenn am Freitag Nachmittag sehr vielen Firmen schon keiner mehr da ist, um irgendwas zu tun. Und dann ist Urlaub, heilig, Wochenend, heilig. Alles ist wichtiger wie die Arbeit. Ich seh halt immer diesen direkten Vergleich Deutschland, ne, mit 36,5 Stunden oder 37,5 Stunden, 4,5 Stunden Woche und alles ist fein. Und wenn die Krise noch größer wird, dann kommt der Altmaier und der Scholz und machen nochmal ein paar Milliarden locker und hauen nochmal eine Billion hier rein und eine Billion dort rein, um Arbeitsplätze zu retten, Firmen zu sichern. Das gibt es ja in anderen Ländern alles gar nicht. Ne? Das ist ja bei uns nur dieser paradiesische Zustand, den wir haben, Bundesagentur für Arbeit, sei Dank und in anderen Ländern. Wenn die Jungs da nicht schaffen und pünktlich Feierabend machen wollen, dann gehen die halt kaputt. Na, da verreckert die ganz einfach. Da ist man halt am Bankrott und Konkurs. Da kommt keiner daher, Millionen, Milliarden und Billionen, um dich zu retten. Und deshalb haben die Kerle da in anderen Ländern eine ganz andere Arbeitsauffassung. Da wird halt mal Loch, Tag und Nacht und auch am Wochenende. Das sehe ich, weil ich mit fast allen meinen Kunden in der ganzen Welt über E-Mail verbunden bin. Ne? Da kriege ich jeden Tag, glaube ich, 200 E-Mails. Mexiko-Probleme und Südamerika und Südostasien, Malaysia, Singapur, egal wo auf der Welt. Ne? Tadschikistan, Kasachstan, da sind wir überall zu Hause. Libyen, Algerien.
Wahnsinn.
Da scheppert es richtig. Ne? Da kann man da nicht sagen, oh, bei uns ist alles so. Die kämpfen ums Überleben, aber wirklich ums Überleben.
Ne? Wenn man so ein bisschen das Covid-Thema und das Pandemie-Thema so ein bisschen mal hinter uns lassen, nochmal so in Fokus Richtung Autohandel nochmal kurz so richten. So, das hat der klassische Autohandel für Sie eine Zukunft? Und wenn ja, was für ein Geschäftsmodell stellen Sie sich da vor? Oder ist es genau so, wie es ist, gut und Sie glauben gar nicht, dass sich da was ändert?
Mich hat man neulich in einem anderen Interview gefragt, ob ich denn glaube, dass man zukünftig den Menschen noch braucht, bei all der Digitalisierung, bei all den vielen Robotern, Computern und der künstlichen Intelligenz. Und ich habe gesagt, ja, mehr denn je braucht man Mensch, weil der Mensch braucht den anderen Menschen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, dass er jetzt nur am Computer sitzt und dort seine Bedürfnisse befriedigt, wozu ja auch der Kauf eines Autos gehört. Wenn die menschlichen Beziehungen, die menschlichen Kontakte gepflegt werden, dann geht auch ein Geschäft. Ich habe immer dafür gesorgt, dass wir einen Haufen Verkäufer haben. Also in Deutschland haben wir 150 Außendienstmitarbeiter, die auch jetzt in der Krise, sofern sie raus durften, unseren Kunden zur Seite standen. Im Ausland haben wir das Gleiche. Wir haben jetzt in der Krise in Frankreich eine Auslandstochter eröffnet. Das erste Mal, sie war ja bei Dutzend Außendienstler eingestellt. In Italien dasselbe und jetzt erst jüngst nochmal in Australien. Für mich spielt der Mensch, der Verkäufer in unserem Spiel hier, die allergrößte Rolle. Und das gilt auch fürs Autohaus. Schauen Sie, wenn jetzt nicht dieser Mann, der morgen zu mir kommt und mir eine G-Klasse verkauft, das macht er, das kriegt er hin.
Hoffentlich hört er es nicht vorher.
Wenn es diesen Mann nicht gäbe, nur irgendein so ein Konfigurator im Internet oder was auch immer, dann würde ich dieses Auto nicht kaufen. Aber man muss eben den Wert auf diese menschliche Komponente versteckt im Verkäufer. Diese Komponente muss man betonen. Ich habe sehr viele Konkurrenten, die haben wir überholt im Laufe dieser 30 Jahre. Eigentlich nur, wir waren auch gut, wir waren auch fleißig, aber die waren halt auch schlecht. Der größte Fehler, den die gemacht haben, war, ihre Vertriebsmannschaft restlos zu eliminieren und die Leute entlassen, reinschicken, die haben keinen Vertrieb mehr. Da könnt ihr jetzt ein paar Namen nennen, aber ich glaube, da kriege ich dann Ärger mit dem Wettbewerbsrecht.
Lassen Sie.
Aber da könnt ihr das Alphabet durchgehen von all den großen ehemaligen Marktführern in Deutschland, in Europa und in der Welt, die jetzt alle in der Versenkung verschwunden sind. Die hatten alle mal große Außendienstmannschaften, tolle Jungs, die waren fit, die waren trainiert, die haben die Kunden begeistert, die haben geholfen, wie man eben helfen muss als Lieferant. Und dann hat irgendein Manager hinter seinem Schreibtisch auf seinem weichen Stuhl entschieden, dass man keine Verkäufer mehr haben will. Das waren unsere Chancen. Also für Liqui Moly jetzt. Wir haben immer da zugeschlagen, wo die anderen ihre Truppen abgebaut haben. Das gilt auch für alle Branchen. Wenn ich heute, egal ob jetzt im Finanzwesen oder im Baumarkt, egal wo, wenn ich da niemanden mehr treffe, der mit mir spricht und der mir eine kompetente Auskunft gibt, dann wird mir das Kaufen verleitet. Dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Das macht keinen Spaß. Und umgekehrt glaube ich, und ich bin überzeugt davon, und bei uns funktioniert es auch so, wenn ich Menschen habe, die sich mit der Firma identifizieren, die diese Werte auch teilen eines Unternehmens und dann rausgehen und dann eben auf der anderen Seite auch wiederum Menschen treffen, Einkäufer, Techniker, Kfz-Meister, Mechaniker, Automobilhändler oder wen auch immer, und dann passiert was. Dann gibt es eine Interaktion und dann fällt denen was ein und dann machen die auch was mit. Ganz wir kriegen jetzt in dieser Krise, haben wir jetzt einen Vertrag gemacht mit einer deutschen Tankstellenorganisation. Eine Tankstellenkette, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, nimmt Liqui Moly auf. Ja gut, Öl haben die selber, ne? Und irgendwelche Kanister mit 5 Liter Schmierstoff drin, das hat kein Hexenwerk. Denen geht es um die Bezahlung. Denen geht es um diese menschliche Komponente, die ich gerade beschrieben habe, wo eben Leute dann an die Tankstelle kommen und sagen, du pass auf, da machen wir doch einmal Folgendes, dann kommt ein bisschen Umsatz ins Haus und dann kommen die Tankkunden und nehmen noch ein Öl mit. Da haben wir jetzt in dieser Krise haben wir 7 neue Verkäufer eingestellt, nur für unser Tankstellengeschäft.
Genial.
Ein anderer Unternehmensführer, Manager oder was immer, der schlägt sich am Kopf und sagt, ja, wie kann man denn jetzt auch noch mehr Personalkosten aufbauen? Die muss man doch reduzieren. Das ist so dieser Reflex, den die anderen halt drauf haben. Und wie gesagt, immer weltweit. Das bringt dann eben die Musik ins Haus.
Ja.
Ich bin überzeugt, am Ende des Jahres haben wir ein sattes Plus im Umsatz gegenüber vorher. Krise hin, Krise her, durch diese Maßnahmen.
Wo wir jetzt gerade wieder bei Liqui Moly bei Ihnen sind. Wie geht's denn da, also wie ist denn der Blick für Sie in die Zukunft? Nehmen wir mal das böse Stichwort E-Mobilität mit weniger beweglichen Teilen, nennen wir das mal ganz vorsichtig so.
Ja, das Elektroauto wird kommen, es ist ja auch schon da und es wird einen gewissen Prozentsatz am Markt sich krallen, aber sie werden jetzt nicht 1,5 Milliarden Verbrennungsmotoren innerhalb der nächsten paar Jahre eliminieren und durch Elektroautos ersetzen. Mhm. Das ist schon mal das eine. Da wird der Verbrennungsmotor, der im Übrigen noch sehr viel technisches Potenzial hat, Rationalisierungsmöglichkeiten ohne Ende. Den Diesel hat man halt durch Betrug kaputt gemacht, aber der Diesel hätte sehr, sehr viel dazu beitragen können, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das war ein Stockfehler der deutschen Automobilindustrie, kann man aber auch wieder reparieren. Ich meine, der Verbrenner, egal ob Diesel oder Benzin, hat noch Zukunft. Elektroauto wird das alles gar nicht leisten können, was man sich davon erhofft. Stichwort Batterie, ja. Stromkapazitäten, Ladestationen etc. etc. Und wenn dann einmal die Zeit kommt, wo man synthetische Kraftstoffe herstellen kann, aus umweltfreundlich gewonnenem Strom, irgendwo wo die Sonne den ganzen Tag scheint, und aus Wasser und aus CO2 aus der Luft, und hat dann den Treibstoff, der absolut umweltfreundlich ist, und kann dann die vorhandene Infrastruktur nutzen, also Tankstellen, Raffinerien, Pipelines und die vorhandenen Verbrennungsmotoren, dann haben wir überhaupt kein Problem mehr mit dem Thema. Da muss man aber eben auch seitens der Politik Ergebnis offen forschen lassen und nicht alles jetzt auf das Elektroauto setzen und die Möglichkeiten, eben synthetisch hergestellte Kraftstoffe überhaupt außen vor lassen. Das ist für mich ein Rätsel, wie man das so einäugig hier betreiben kann mit dem E-Auto. Wenn ich mal mit Fachleuten darüber unterhalten, was für Möglichkeiten es gibt, synthetisch Kraftstoffe herzustellen, die vorhandenen Fahrzeuge betreiben können. Und zwar umweltfreundlich, das geht alles.
Ja, das Thema kommt in den Medien wirklich extrem zu kurz. Ich hatte mal das Glück, da ein paar Informationen mal zu sammeln und ich war echt da ganz schön beeindruckt. Da wurde natürlich auch gesagt, das dauert noch, das ist noch ein Entwicklungsprozess. Wenn das in die Massenproduktion geht.
Da steht halt auch wieder eine große Lobby dahinter, die, so wie man halt auch im Ölgeschäft, also im großen Mineralölgeschäft, eben auch eine Lobby hat, die sich dafür stark macht. So hat man jetzt halt hier auch wieder eine Stromlobby, die sich dafür stark macht. Mhm. Sie können heute mit 70 Quadratkilometer irgendwo in der afrikanischen Wüste den Strom erzeugen, den man hier in ganz Deutschland braucht. Warum macht man sowas nicht? Die Frage, die muss man sich halt in der Politik auch stellen. Was will ich? Und ergebnisoffen forschen heißt für mich auch, diesen Pfad begehen, synthetisch Kraftstoffe herzustellen. Und zwar umweltfreundlich. Ne? Nicht mit den Windrädern hierzulande, das funktioniert ja nicht. Aber eben in anderen Ländern, wo die Sonne Tag und Nacht scheint und wir dann eben kostenlos diese Energie haben. Und Wasser braucht man noch. Das gibt es im Meer ohne Ende. Und CO2 in der Luft braucht man. Dann haben sie es doch schon. Jetzt wird kommen, also da bin ich mir ganz sicher. Wir sind jetzt auch mit unserem Schmierstoffverband, da haben wir einen Verein gegründet, der seinerseits jetzt Lobbyarbeit für diesen Weg in Berlin und in Brüssel betreibt. Da muss man aber Geld geben und da wollen wir mal ein Gegengewicht zum Elektroauto auch schaffen.
Also das ist zu dem Elektroauto vielleicht nur ein kurzer Ausritt. Das, was da auch gerade an Förderungen und Co. da beschlossen wurde, das ist, ja, auf der einen Seite wird das einige Leute anreizen, aber ich fahre kein Elektroauto, ich finde es okay, aber ich habe da auch nichts gegen oder nichts für. Aber es hat so, wenn man die Preisentwicklung ja sieht und die Zuschüsse, es hat so ein bisschen was. Das Thema ist total neu und wird sofort mit den Zuschüssen so ein bisschen verramscht. Weil die Kosten
wenn
ja
der Staat eingreift in Wirtschaft und in unternehmerische, ja, wie soll ich sagen, Funktionen des Räderwerks, kommt nichts Scheiß bei raus. Also diese Subventionen jetzt in eine Richtung, die helfen ja auch nicht dem deutschen Automobilhandel und nicht der deutschen Automobilindustrie. Wenn man jetzt nur Elektroauto subventioniert, so viel gibt es gar nicht, so viele Bestellungen. Eigentlich bräuchten die Fabriken ja einen Absatz klassischer Automobile, also der Verbrennungsmotor, ne, Diesel oder Benzin oder irgendwas. Alles klar, ne, das hilft jetzt nichts, wenn man 3% Elektroautos subventionieren und die 97% an Kapazitäten für Produktion von Verbrennern
gehen leer aus,
ja, und gehen zugrunde.
Also so, um das nochmal so eine Klammer drum zu machen, also Sie jetzt für Ihr Business erstmal noch Entspannung und mal schauen. Also Entspannung.
So würde das auch nicht sagen, Gottes Willen.
Nicht ganz.
Handel ist Wandel, alter Spruch, und die Dinge ändern sich jeden Tag dreimal. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle 5 Jahre, meins nicht. Was will ich damit sagen? Schauen Sie, unsere Ölfabrik, die Megwin im Saarland, die ist 160 Jahre alt, die haben angefangen mit Fett für Pferdekutschen. Da hätten sich die auch nicht träumen können, dass man keine Pferdekutschen mehr gibt und dann Motorenöle für Motoren gemacht werden. Weiß der Teufel, was die nächste Generation unter der Marke Liqui Moly verkaufen muss. Hm. Da werden sich Produkte ändern, da werden sich Sortimente ändern, es werden sich die Ansprüche des Konsumenten verändern, es werden sich Gesetzgebungen, Umweltbedingungen, alles wird sich verändern. Da muss man seinen Laden eben anpassen. Das nutzt ja nichts, wenn ich darauf beharre und würde die Meguin heute anstatt 100 Millionen Liter Motorenöl immer noch 3 Kilo Pferdefett da machen. Das finde ich mal lächerlich, solche Standpunkte, auf denen man beharrt. Alles muss so bleiben, wie es ist. Wenn nicht so bleibt, dann haben wir irgendwie eine Katastrophe oder was. Nein, das ist völlig normal, dass sich die Dinge ändern und da muss sich eben auch Unternehmen anpassen. Mit der Politik, mit der Unternehmensstrategie und natürlich auch mit Produkten und Sortiment. Für mich ist doch nur wichtig, heute als Unternehmensführer bei Liqui Moly, dass wir eine Marke kreieren, wo auch nach uns noch Generationen Spaß dran haben, weil die Marke kompetent ist, weil die Marke sauber positioniert ist, weil die Marke mit Sympathie aufgeladen ist und der Bekanntheitsgrad stimmt, dann ist doch alles gut. Was die nach uns dann unter dieser Marke verkauft, ist wieder eine andere Geschichte. Vielleicht Produkte, die wir heute ja noch gar nicht kennen.
Wir sind im Grunde durch. Jetzt kommt aber noch auf Wunsch der Autohausredaktion eine ganz einfache Frage. Welches Auto fahren Sie persönlich?
Also ich fahre jetzt seit Februar gar kein Auto mehr, weil ich mich hier voll zurückgezogen habe. Klingt jetzt voll lustig. Ich weiß, und nichts anderes mache wie arbeiten. Ich war nicht mehr draußen aus meinem Sicherheitsschloss hier in Leipheim. Aber da steht ein SLS vor der Tür, so ein Flügeltürer. Da komme ich auch noch rein und raus, trotz meiner 64 Jahre. Wird aber jedes Jahr anspruchsvoller, die Übung. Und deshalb habe ich mir auch einen Raptor zugelegt. Das ist so was Amerikanisches. Da gibt es Cupholder in jeder Ecke von dem Auto. Da kann man einen Maskrug reinstellen, so groß sind die. Und die kennen den Raptor, ne? So mit Britsche, Ladefläche hinten. Das ist so ein bisschen eine Reminiszenz an USA. Da war ich als junger Kerl immer gern, bin mit der Harley Davidson rumgefahren und später mit Familie mit dem Wohnmobil. Und heute ist halt der Raptor, der hier im bayerischen Leibheim vor der Tür steht. Wenn der Verkäufer morgen kein Mist baut und gut ist, dann kommt dann noch eine feuerrote Mercedes G-Klasse 500er oder 8-Zylinder.
Herr Prost, das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, Ihnen alles Gute.
Ja, alles Gute für uns alle.